Du kannst mich sehr hervorragend gut mega hören.
Ist toll. Es ist wie ein...
Ja.
Okay, nee, ich sag jetzt nichts.
Nee, ist immer besser bei dir.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Grüezi und Hallo bei Behind Board Games. Ich bin Christian und an meiner virtuellen Seite begrüße ich den Chris. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Servus.
Ja, Servus war sehr ungewohnt von dir. Warum heute Servus? War dir einfach danach heute?
Also ich bin immer irritiert, dass du jetzt Grüezi Also möchtest du die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer
vergraulen?
Oder?
Ja, genau, richtig.
Ja?
Ich wollte mit meinem schlechten, nicht vorhandenen Schweizerdeutsch inklusive Grußformel die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer vergraulen. Ganz genau.
Okay.
So, warum treffen wir uns heute, Chris? Es ist Folgendes passiert. Ich war im Urlaub, das ist erstmal passiert. War geil, hat Spaß gemacht. Allerdings konnten wir in der Zeit natürlich nicht so wahnsinnig viele Aufnahmen veröffentlichen. Das heißt, normalerweise hatten wir vorproduziert. Ihr habt ja hoffentlich unsere Folgen zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres gehört. Inzwischen wissen wir auch, wer... Naja, nicht gewonnen hat, aber wer nominiert worden ist und wer auf den Listen ist, da wollen wir heute aber nicht drauf eingehen. Vielleicht reden wir nochmal drüber, wenn die Sieger feststehen. Es ist aber so, dass wir eigentlich noch mehr geplant hatten und zwar hätte noch ein Interview erscheinen sollen, das ich allerdings krank absagen musste mit Queen Games. Das wird sich also verzögern. Die nächste Folge dürfte aber wahrscheinlich wieder ein Interview sein. Es ist auf jeden Fall wieder einiges geplant. In der Zwischenzeit, direkt nach meinem Urlaub, waren wir allerdings auf einem kleinen Event. Wir waren eingeladen zum Heidelberg Games und Check Games Edition Codenames, ja, 10 Jahre Jubiläums-Event. Also genau, das Event hieß 10 Jahre Codenames und wir waren eingeladen nach Frankfurt am Main. Ich muss das deutlich aussprechen, weil ich manchmal Frankfurt am Rhein sage und das unfassbar peinlich ist. Wir waren in Frankfurt am Main eingeladen in das Museum der Kommunikation. Chris ist extra aus Hamburg angereist und ich bin quasi aus dem Flugzeug gefallen, noch mit Jetlag ins Museum gestolpert. Hat sich aber echt gelohnt, würde ich sagen. Denn wir haben an diesem Event zusammen mit natürlich vielen anderen, ja, wie nennen wir es, Content-Creatern, Influencern, was auch immer, teilgenommen. Und dann wurden wir in Teams eingeteilt. Und in diesen Teams haben wir 6, glaube ich, waren es Challenges absolviert. Im Endeffekt war das ein kleines Spielchen für uns mit mehreren Stationen. Am Ende gab es natürlich eine Gruppe, die gewonnen hat. Und ja, ich glaube, ich war mit meiner Gruppe auf dem geteilten letzten Platz. Über die Gründe wollen wir jetzt mal nicht reden. Es hat was mit Postkarten zu tun, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall waren wir auf diesem Codenames-Event und es gab eine Ankündigung. Die Ankündigung war hauptsächlich, dass Codenames neu aufgelegt wird als, naja, etwas neue Version. Sie ist grafisch überarbeitet. Damals hat man offenbar wenig Zeit gehabt, die Codenames wirklich grafisch zu bearbeiten. Das heißt, als das Spiel entwickelt wurde und man es dann veröffentlichen wollte, da war nur ein kurzer Zeitraum dazwischen. Und deswegen hat man sich dann heute entschieden, zum 10-jährigen Jubiläum eine grafisch etwas aufgehübschte Version nochmal zu gestalten. Die habe ich hier auch gerade vor mir liegen. Ja, ansonsten wurden einige Wörter ausgetauscht. Es gibt nämlich auch eine Codenames-App und in dieser App hat man reichlich Daten gesammelt. Das heißt, man weiß, welche Wörter gut funktionieren und welche Wörter nicht gut funktionieren. Codenames ist ja 2016 Spiel des Jahres geworden und falls ihr Codenames nicht kennt, ganz kurzer Überblick darüber. Im Endeffekt liegen in der Tischmitte Wörter aus. Man teilt sich in 2 Teams ein. Wenn das eine Team dran ist, wird einer den Hinweisgeber machen. Und die anderen müssen eine bestimmte Menge an Wörtern erraten. Das heißt, der Hinweisgeber weiß entsprechend, welche Wörter erraten werden müssen für das eigene Team und gibt einen Hinweis, der möglichst viele dieser Wörter mit einschließt. Ich habe mir da ein total gutes Beispiel aufgeschrieben, das ich ganz allein selbst gemacht habe. Und zwar könnte es sein, dass ich möchte, dass mein Team die Wörter Hase, Bärenfalle und Alpen erraten muss. Und dann gebe ich Ihnen als Hinweis ein Wort, Fellberg 3. Der Fellberg ist irgendwie ein Berg in Thüringen. Ich habe es gegoogelt, es müsste ein legales Wort sein. Und die Zahl 3 weist darauf hin, dass ich möchte, dass Sie damit 3 Wörter erraten. Und dann berät sich eben mein übriges Team und dann sagen Sie, ha, auf jeden Fall der Hase, die Alpen und die Bärenfalle. Ja. Blöd wäre es natürlich, wenn irgendwie noch ein anderer Begriff dabei liegt mit, keine Ahnung, Waschbär oder so. Dann würden sie nämlich vielleicht auch auf den Waschbär tippen. Da muss ich dann halt einen guten Tipp geben. Ja, so funktioniert Codenames. Und so funktioniert auch die Codenames-App. Inzwischen gibt es auch Codenames-Duett, dass man dann eben zu zweit spielen kann. Kooperativ spielt man das. Und es gibt Codenames-Pictures. Da erscheint die Neuauflage in einem neuen grafischen Gewand jetzt erst im Herbst 2025, soweit ich weiß. Ist jetzt gerade noch gar nicht erschienen. Aber Codenames-Duett und das normale Codenames sind schon in dieser neuen Version, naja, noch nicht ganz erschienen. Wir haben schon Exemplare bekommen, da wir bei dem Event waren. Aber jetzt in den Handel kommt es erst demnächst. Chris, wie hat dir denn das Event gefallen? Ich weiß, du warst mit deiner Gruppe bei den Spielen auf jeden Fall deutlich erfolgreicher. Ich glaube, du bist auf dem Treppchen gelandet, oder?
Ja, also die Shoutout an die Fabelwesen. Das war unser Gruppenname. Ihr wart ja die Winde, wo am Anfang alle irritiert waren, weil es eigentlich nur VW-Modellbezeichnungen waren. Also Scirocco und ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur Scirocco, weil du Scirocco warst und du neben mir saßt. Genau, wir waren ein bisschen erfolgreicher. Ich fand das Event ziemlich cool. Für mich war es halt komplett unbekanntes Fahrwasser, für dich ja auch. Aber ich fand schön, dass es durch diese Challenges einfach sehr interaktiv war. Man saß halt nicht nur rum und hat sich eine Präsentation angeguckt oder gegessen, sondern wir hatten halt wirklich irgendwie eine Aufgabe und die mussten wir halt auch im Team meistern. Wir haben Leute kennengelernt, wir haben nette Gespräche geführt. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit genutzt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die wir vielleicht jetzt nicht jeden Tag in Hamburg oder Kusterdingen treffen. Also in Kusterdingen trifft man eigentlich niemanden so richtig. Christian schüttelt mit dem Kopf, ist richtig, genau. Und dementsprechend war es echt eine coole Sache. Ich muss mich noch so ein bisschen an diese Rolle gewöhnen, weil ich bin von uns beiden wahrscheinlich der nicht, also der unkommunikativere Typ, zumindest was fremde Menschen angeht. Und das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser, aber es war halt auch ganz cool. Und die Ankündigung, gut, eine Neuauflage ist jetzt, ja, ist cool, ist jetzt nichts Bahnbrechendes, das muss man, glaube ich, auch einfach ganz klar sagen. Wir haben, glaube ich, allein weil wir eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben mussten, hatten wir uns, glaube ich, alle noch was viel, viel Größeres vorgestellt. Aber es war ein ziemlich cooles Event. Ich bin jetzt süchtig nach der App. Wir haben nämlich alle, Christian hat es gerade schon angesprochen, es gab eine Postkarten-Challenge und da waren Codes für die App drauf. Das heißt, wir haben in die ganze Bundesrepublik an unterschiedlichste Menschen, also Christian nicht, aber viele andere Leute, halt diese Postkarten verschickt, die schon vorfrankiert waren mit dem Code für die App. Und dementsprechend habe ich auch angefangen zu spielen und habe sogar schon gegen diese liebe Silke aus dem Würfel und Zucker gespielt, ohne es zu wissen. Das hat sie mir dann schön aufs Brot geschmiert, dass ich es nicht gemerkt habe. Aber habe da gerade sehr, sehr viel Spaß dran. Kann es auch jedem ans Herz legen, der Codenames mag, sich mal die App anzugucken, weil es schon ziemlich cool ist, jederzeit spielen zu können, wenn man Bock drauf hat. Und man lernt halt auch bei jeder Partie so ein bisschen was dazu, wie man vielleicht auch im Spiel mit Freunden dann deutlich bessere Hinweise geben kann.
Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass man auf dem Event nicht nur Präsentationen geguckt hat und gegessen hat. Ich würde aber sagen, aber auch, haben wir auch gemacht. Genau, ich habe das erste Stück der Codenames Geburtstagstorte gegessen. Ehrlich gesagt habe ich es nicht aufgegessen, weil der Autor von Codenames, Vlada Chvatil, hat das Stück selber abgeschnitten und hat einfach ein Stück abgeschnitten, das dreimal so groß war wie alle Stücke, die danach kamen, die dann halt die vom Catering abgeschnitten hat. Aber das wollte halt irgendwie keiner nehmen. Da habe ich mir gedacht, Kuchen, geil, nehme ich. Und habe also das erste Stück dieser Torte von Vlada Chvatil persönlich bekommen. Ich bin auch auf dem Gruppenfoto mit dem Stück drauf. Ich stehe nicht ganz vorne, weil ich dann zu groß war dafür. Aber ich habe versucht, den Kuchen und den Teller in die Kamera, also ins Bild zu halten, dass man es schön sieht. War auf jeden Fall lustig. Der Kuchen war nicht schlecht. Falls es interessiert, ich denke, das ist jetzt schon eine relevante Information. Der Kuchen war nicht schlecht, aber ich hatte den Eindruck, dass er mit Eierlikör war. Und ich bin kein Eierlikör-Freund. Deswegen, ja, der Kuchen, eine gute 2, ja, würde ich sagen. Chris, was meinst du? Hast du auch was vom Kuchen gegessen?
Nee, ich habe den Kuchen komplett ausgelassen. Ich bin auch so gar kein süßer Zahn, was sowas angeht.
Ich würde jetzt auch mal sanft überleiten, bevor wir zu doll über das Buffet reden, auf die Präsentation. Und zwar wollte ich nur ein, zwei Punkte rausnehmen, die ich ganz spannend fand. Und zwar haben sowohl Leute von Check Games Edition, von denen kommt das Spiel ja ursprünglich, als auch von Heidelberg Games, früher Heidelberger Spieleverlag übrigens, damals als das Spiel veröffentlicht worden ist, ein bisschen über Codenames geredet. Und was ich halt irgendwie spannend fand, um das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen, es ist so gewesen, dass damals, als das Spiel vorgestellt wurde, also Check Games Edition, hat Heidelberg gesagt, hey, ihr seid ja unser Partner, wir haben ja dieses neue Kommunikationsspiel, also Wort-Assoziationsspiel ist es ja im Prinzip, und das wird ein Riesending, ja, also das ist auf jeden Fall ein Hype und bereitet euch vor, macht euch ready, seid in den Startlöchern. Und bei Heidelberg hat man gesagt so, ja, das ist ein geiles Spiel, es macht total Spaß, total gut, aber ja, ich meine, also wie willst du denn damit rechnen, dass das ein Riesen-Hype wird? Naja, und dann war es halt einer. Und man war halt völlig überrascht. Man hat das überhaupt nicht kommen sehen. Ich meine, es wäre vielleicht auch ein bisschen weird, das kommen zu sehen, weil Codenames ist dann ja Spiel des Jahres geworden. Und beim Spiel des Jahres ist es ja so, nur der Gewinner, der geht so richtig ab. Da reden wir dann davon, dass man vorher 2.000, 3.000 verkauft hat und dann plötzlich 2.000, 300.000 plötzlich verkauft in Deutschland jetzt. Gesamt hat sich das Spiel über 16 Millionen Mal verkauft. Das ist eine Zahl, die für so ein Spiel einfach immens ist. Und das hat für Heidelberg, aber auch für Check Games Edition ganz, ganz viel verändert. Also auch, wie man sich als Verlag wahrnimmt oder wie man wahrgenommen wird, welche Spiele man vielleicht auch bekommt und so, ne? Also es kann ganz tolle Auswirkungen haben. Und dieses Spiel hat es halt auch möglich gemacht, dass sie überhaupt so ein Event veranstalten können, weil die meisten Verlage sind in Deutschland ja sehr klein. Auch Heidelberg Games ist kein großer Verlag. Am Ende, ich weiß nicht, wie viele Leute genau da arbeiten, aber ich glaube, es ist irgendwo so eine Unternehmensgröße von um die vielleicht 20 Leute oder sowas. Also auf jeden Fall ein ganz kleiner Betrieb am Ende. Und für die hat das ganz, ganz viel verändert und die konnten dann so ein Event überhaupt erst veranstalten, wie dieses Codenames-Event. Empfehlen kann ich übrigens auch generell in dieses Museum der Kommunikation in Frankfurt am Main zu gehen, denn das fand ich auch ziemlich lustig. Da gab es am Anfang so, keine Ahnung, Schafe aus alten Telefonen, mit diesen, die noch diese geringelten Kabel haben und so. Also ganz viel cooles Zeug, wo ich nur empfehlen kann, da einfach so mal hinzugehen. So, das wäre es von meiner Seite aber auch so im Großen und Ganzen zu diesem Codenames-Event. Was ich noch teasern kann, ist, dass neue Codenames-Produkte kommen werden. Wir dürfen nicht drüber reden, ob wir irgendwas gesehen haben oder nicht. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass man generell an der Marke weiterarbeiten möchte. Aber da dürfen wir dann entsprechend nicht groß drüber reden. Irgendwann dann. Aber wenn ihr Codenames-Fans seid, dann kommt da wahrscheinlich noch was für euch. Braucht ihr diese neue Version, wenn ihr schon Codenames habt? Nee, braucht ihr auf jeden Fall nicht. Da wurden nur ein paar Wörter ausgetauscht, die Anleitung wurde ein bisschen neu gemacht, eben das. Die Grafik wurde neu gemacht. Wenn ihr noch kein Codenames habt und sagt, hey, es ist cool, ich möchte es mal ausprobieren oder ich kenne es, ist ein cooles Spiel zum Verschenken vielleicht, dann könnt ihr euch natürlich die neue Version, dann könnt ihr jetzt auch noch auf die neue Version warten vielleicht, wo halt ein paar Begriffe ausgetauscht worden sind, die besser funktionieren als andere. Aber generell, wenn ihr Codenames habt, dann, naja, es sind am Ende die gleichen Spiele. Es gibt keine spielerischen Veränderungen in der Neuauflage. Jetzt wollen wir aber über andere Spiele reden heute. Und Chris, ich würde dir mal den Vortritt lassen. Du hast auf jeden Fall mehr gespielt als ich in letzter Zeit, weil ich ja in Japan war und du zu Hause. Das heißt, du hast, ja, bestimmt irgendwelche coolen Sachen gespielt, über die du jetzt mit uns reden möchtest. Oder mit mir zumindest, mit den anderen, die zuhören, kannst du nicht reden. Aber red doch erstmal mit dir selber über welches Spiel überhaupt.
Gerne, Chris. Ich antworte dir. Danke, Chris, dafür. Also, ja. So, dazu genug. Erstmal kleine Kritik. Nein, ich war nicht nur zu Hause, sondern ich war auch in Schweden und habe in Schweden auch Brettspiele gespielt. Denn wir haben einen kleinen Urlaub gemacht in einer kleinen Blockhütte und einfach wirklich einmal resettet und da natürlich auch Spiele mitgenommen. Und da gibt's auch ein paar Sachen, über die ich gerne reden will. Womit ich aber unbedingt anfangen möchte, ist, ja, gute Frage, mit Unsettled. Unsettled ist ein kooperatives Explorations-Adventure, nenne ich das jetzt mal. Im Grunde ist es nämlich so ein bisschen wie Seven Continent oder Seven Citadel. Man erlebt nämlich eine Story anhand von Entscheidungen, die man trifft. Man hat deutlich weniger Entscheidungsgewalt. Das Spannende an Unsettled ist aber, dass man quasi als Expeditionsteam auf unterschiedliche Planeten reist und jeder Planet so ein paar Sonderregeln hat. Sonderaufgaben und so besondere Voraussetzungen und auch Challenges, die man versucht, gemeinsam zu überleben. Und das hört sich jetzt alles irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, kooperatives Geschichtenerzählspiel, ich weiß nicht an. Das Schöne an Unsettled, finde ich aber, ist vor allem der Humor und die Kreativität, die in jeder Aufgabe irgendwie steckt. Also ich bin jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser getaucht mit der Erklärung, weil ich glaube, dass das Spiel sich bei weitem nicht so interessant anhört, wenn man nur die Mechanik erklärt. Weil die Mechanik ist relativ einfach. Du bist ein Charakter, also du hast eine Figur auf einem Spielbrett und erkundest die Umgebung, kannst dich die ganze Zeit absprechen und hast eine gewisse Anzahl an Aktionen, die du machen kannst in einer Runde. Und das Spannende an Unsettled ist aber, dass dieses Spiel mich persönlich immer wieder überrascht. Und zwar mit einfach Sachen, die du nicht kommen siehst. Zum Beispiel, es gibt relativ frühen Planeten, es gibt so ganz viele Planetenboxen, die man einzeln nachkaufen kann zu der Core-Box. Man muss dazu sagen, es ist noch auf Englisch und es wird wahrscheinlich auch nicht auf Deutsch rauskommen, weil die Übersetzungsarbeit, glaube ich, immens wäre und es ja Orange Nebula ist, die unter anderem auch...
Ja, du meinst wahrscheinlich Vindication.
Genau, Vindication gemacht haben. Das sind so die beiden großen Titel. Und sie haben halt keinen Lokalisierungspartner für Unsettled, soweit ich weiß. Und sie werden es halt nicht selbst übersetzen, weil der Aufwand wäre immens.
Ja, also was ich dazu gelesen habe, ist, dass durchaus mal ein Verlag der ein oder andere angefragt hat bei denen. Und es wohl nicht so einfach ist mit Orange Nebula. Die haben kein besonderes Interesse. Man muss sich da immer denken, das Geld, was du verdienen kannst damit, ist halt nicht groß. Sagen wir mal, die würden pro Spiel, keine Ahnung, 3 Euro Lizenzgebühren oder sowas verdienen. Dann verkauft man in Deutschland vielleicht, ich weiß nicht, wenn es gut läuft bei so einem Spiel, vielleicht mal 2.000 oder sowas. Das ist am Ende auch nicht das große Geld. Und der Aufwand, der dahinter steckt, den muss man ja auch noch bedenken. Also das ist ja quasi kein Reingewinn, sondern man müsste dann auch noch sagen, ich muss kommunizieren. Ich muss in dem Printrun, wenn ich das Spiel drucke, auch noch mit der Fabrik natürlich sprechen und sagen, okay, ihr müsst jetzt auch noch mit den Dateien die Komponenten in der anderen Sprache produzieren und so weiter. Soweit ich weiß, gibt es da keine große Chance, dass das auf Deutsch kommt. Und ich würde auch denken, nach 2 Kickstartern inzwischen ist, glaube ich, auch schon langsam abgegrast. Also wenn du jetzt nur anfängst, so ein Spiel auf Deutsch zu bringen, dann haben, glaube ich, zu viele Leute schon auf Englisch zugegriffen. Ja, inklusive dir offenbar und inklusive mir übrigens auch.
Du weißt, wie das Spiel heißt, was mir nicht einfällt. Christian? Auch schon des Englischen mächtig sein, um zumindest die Texte zu verstehen. Man kann sie ganz sicher auch mit einem Translator irgendwie übersetzen lassen und man versteht, worum es geht. Aber ich glaube, der Witz und die Kreativität kommt einfach deutlich besser raus, wenn man es auf Englisch versteht. Genau, was ich gerade sagen wollte, die Kreativität zeichnet sich halt dadurch aus, dass jeder Planet anders ist, dass jeder Planet auch anderen Regeln folgt, je nachdem, wie er konzipiert worden ist. Und das überrascht mich halt immer wieder. Ich bin immer wieder an Stellen gewesen, wo ich so dachte, wow, das ist jetzt was, womit ich nicht gerechnet habe. Und oh mein Gott, dieses Spiel möchte einfach, dass wir scheitern. Aber es fühlt sich halt nicht unfair an. Ich habe ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber ich habe ganz, ganz oft bei kooperativen Spielen das Gefühl, entweder es ist viel zu einfach oder aber es ist viel zu schwer. Und die Frustration in beide Richtungen ist halt nicht das, was ich bei einem Spieleabend mit Freunden haben möchte. Und bei Unsettled habe ich das halt nicht, sondern ich habe eine Challenge, die muss ich halt irgendwie schaffen und manchmal ist es sehr, sehr knapp oder gar nicht schaffbar, aber dann weiß ich, dass ich Fehler gemacht habe.
Also ich muss dazu sagen, ich habe nur eine Partie gespielt bisher. Ich habe den Eindruck gehabt, dass es durchaus mal, also ein bisschen unfair schon sein kann, weil es halt sein kann, keine Ahnung, stellt euch einfach vor, ihr entdeckt irgendwo einen Planeten. In dem Falle ist das, man deckt eine neue Karte irgendwo auf, also einen neuen Ort auf diesem Planeten, sagen wir mal. Und dann kann es sein, dass euch eine neue Aufgabe gestellt wird und dann seid ihr vielleicht besser oder schlechter positioniert für diese Aufgabe. Das kann schon sein, weil natürlich dann neu positionieren, also bewegen, kostet dann ja quasi wieder Aktionen. Und dadurch, ne, kann es schon sein, dass man jetzt mal Glück oder mal Pech hatte mit der neuen Aufgabe. Aber ich finde auch, dass das Spiel davon gar nicht unbedingt lebt. Also das ist ja im Endeffekt also nicht schlimm, so möchte ich damit sagen. Sondern dieses Entdecken, dieses, na klar, man will nachher auch die Challenge schaffen. Vielleicht läuft man auf den Planeten und dann passiert irgendwas, dann muss man schnell flüchten oder sowas in der Art. Das will man natürlich dann schon irgendwann schaffen. Aber wenn man es nochmal spielt, dann ist es trotzdem noch cool, es macht trotzdem noch Spaß, denke ich. Also wie gesagt, ich habe es nur einmal gespielt, deswegen kann ich es jetzt natürlich nicht aus erster Hand sagen. Aber man kann auch manche Karten austauschen. Es gibt mehrere Missionen pro Planet. Also im Grundspiel ist nur ein Planet drin, ist auch kein besonders günstiges Spiel. Ach, zwei Planeten, Entschuldigung. Und da kann man auch die Ziele austauschen. Das heißt, es kann dann sein, dass, also es wird dann so sein, dass ein Teil meiner Ziele neu ist. Die Story, muss ich noch sagen, du hast gesagt, es lebt von seinem Humor. Das finde ich auch. Und ich muss auch sagen, dass man, wenn man kein Muttersprachler ist im Englischen, glaube ich, versteht man gar nicht alles. Also ich musste manche Anspielungen schon dann immer ein bisschen googeln und so. Und das geht dann natürlich so ein bisschen verloren, ja. Aber da muss man sich überlegen, ich finde, ein Verlag perfekt für diese Spiele wäre eigentlich sowas wie Frosted Games, die sich ja auch dann halt sehr viel Mühe geben, auch Humor zu transferieren. Und ich glaube, das wäre unglaublich schwer und das würde unglaubliche Lokalisierungskosten verursachen. Und ja, da sind wir wieder bei einem Problem, wo es dann wahrscheinlich nicht auf Deutsch erscheinen wird, höchstwahrscheinlich nicht. Das Spiel ist inzwischen ja auch schon, naja, uralt ist es nicht, aber jetzt vor 2 Jahren oder so erschienen, 2 Kickstarter oder so. Das heißt, wenn ihr Unsettled wollt, dann könnt ihr es euch ruhig auf Englisch kaufen. Es gibt inzwischen auch reichlich zusätzliche Planeten, die ihr euch dazu kaufen könnt, die aber, finde ich, auch nicht die Welt kosten. Also ja, von mir gibt's auch eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr des Englischen gut mächtig seid.
Ja, Christian, du warst in Japan. Hast du irgendwas, also hast du überhaupt irgendwas beizutragen heute?
Nee, auf keinen Fall. Ich wollte dich fragen, was du noch gespielt hast, weil spielen habe ich nicht, mag ich nicht. Doch, ich habe was gespielt, also ein bisschen was. Das sind ja kleinere Sachen und ich war ja dann auch wieder zurück. Und genau, wir haben ja auch dann was gemeinsam zum Beispiel noch gespielt. Ich möchte erstmal ganz kurz, aber wirklich in aller Kürze, über Exit Catan reden. Normalerweise würde ich jetzt nicht anfangen, halt jedes neue Exit-Spiel zu besprechen. Ich spiele auch gar nicht alle neuen Exit-Spiele. Aber Exit Catan habe ich gespielt, weil ich ein zerquetschtes Exemplar bekommen habe. Da sind ein paar ja in der Lieferung ja zu Schrott gegangen bei Spieletastisch. Und dann habe ich eins davon bekommen und habe es dann auch gespielt. Exit Catan, gut, der Name sagt schon, es ist zum 30-jährigen Catan-Jubiläum. Ein Exit mit Catan-Thema. Jetzt kann ich natürlich nicht zu viel storymäßig und rätselmäßig sagen, weil es ist dann natürlich ein Spoiler. Aber was ich sagen möchte ist, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Anfänger-Exit-Spiel. Also ich finde es thematisch, ich meine, wie viel Thematik hat Catan, ne? Am Endeffekt, ja, ich sammle Ressourcen irgendwie und tausche sie und baue dann halt Straßen und ja, Gebäude oder also Städte, Orte, Siedlungen und im Grunde genommen, ja, ist das ja keine besondere Story oder große Thematik. Ich finde aber, dass dieses Exit Catan sehr gut eigenständig steht. Also auch wenn ihr sagt, nee, Catan, ja, habe ich nie gespielt oder mochte ich mal, aber aus heutiger Sicht ist das jetzt auch nicht mehr der große Hit. Spiele ich jetzt heute nicht mehr. Selbst dann würde ich euch sagen, wenn ihr Exit mögt, holt euch Exit Catan. Hat mir sehr gut gefallen, ist ein Einsteiger-Exit, also aus der leichtesten Kategorie. Aber ich würde schon sagen, für diese Einsteiger-Exits schon eher anspruchsvoll. Also es gibt ja auch welche von den Einsteiger-Exits, die sind super leicht. Zum Beispiel der verwunschene Wald, ein großartiges Exit meiner Meinung nach. Wirklich hat mir mega gut gefallen, super süß gemacht, aber ist super einfach. Also das ist wirklich so, ich gucke mir ein Rätsel an und sag so, ja okay, dann macht mal das und das und so, fertig. Bei dem Exit Catan finde ich, dass es anspruchsvoller ist, dass es durchaus auch kreativ ist. Und was ich jetzt sagen kann, ohne groß was zu spoilern, weil man sieht hinten auf der Packung, es gibt halt so Hexfelder, die man nach und nach zusammenlegt und dann bildet sich halt so eine Landschaft. Das ist super hübsch gemacht. Also es ist die Thematik, die Catan hat, finde ich, ist gut eingefangen. Ja, also schönes Einsteiger-Exit, über das ich gar nicht mehr Worte zu verlieren habe. Exit, das Spiel, Abenteuer auf Catan, heißt es offiziell. Chris, du hast wahrscheinlich noch was Größeres gespielt, über das du mit uns reden kannst, oder? Oder mit mir?
Ich habe sehr viele große Sachen gespielt, aber ich würde auch gern was Kleines erwähnen. Und zwar habe ich das erst letzte Woche oder vorletzte Woche kennengelernt, und zwar das Herr der Ringe, die Gefährten Stichspiel. Und es ist eine neue Sucht geworden, gefühlt. Also zumindest dieses Gefühl, dass ich es wieder spielen möchte, ist sehr, sehr omnipräsent. Wir haben bislang erst eine Partie gemacht und auch nicht komplett durchgezogen. Das Spiel ist halt bis zu vier Personen Stichspiel, kooperativ. Und man spielt quasi das erste Herr der Ringe Buch. Also die Gefährten quasi nach, indem man verschiedene Abschnitte hat, Charaktere dazukommen. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, es erzählt die Geschichte anhand kleinerer Textabschnitte, gleichzeitig aber auch, indem neue Charaktere rankommen. Und was für mich der Moment war, wo ich dachte so, wow, das haben sie richtig cool gemacht, war der Moment, als ich gemerkt habe, dass sie sich an den Büchern und nicht an den Filmen orientieren. Weil Kurzer Disclaim quasi. Die Filme weichen an manchen Stellen deutlich von den Büchern ab. Es gibt unter anderem im ersten Buch einen Charakter, der im Film nicht erwähnt wird. Also der nicht vorkommt, obwohl er eine sehr tragende Rolle spielt. Und das fand ich immer schon schade. Ich finde es kein, also es ist kein Ausschlusskriterium gegen den Film, ganz und gar nicht. Es hat Gründe, warum das gemacht worden ist. Und es wird auch bei vielen Filmumsetzungen von Romanen gemacht, dass Charaktere einfach keine Rolle oder keine Rolle in dem Sinne spielen. Aber man merkt, dass das Office Doc und die Autoren, die ich jetzt gerade leider nicht auf dem Schirm habe, sich einfach zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wollen wirklich dieses Buch als spielbare Version darstellen. Und dann ist es ein Stichspiel. Was aber meiner Meinung nach, dadurch, dass es keinen Trumpf gibt, sondern Ringkarten, die auch nicht besser sind als alle anderen, außer der eine Ring, der jeden Stich quasi gewinnen kann, wenn der Ausspielende das denn möchte, das Ganze interessant macht. Und jeder hat halt am Anfang einer Runde immer einen Charakter vor sich liegen. Und dieser Charakter, zum Beispiel Sam oder Bilbo oder Frodo oder halt auch Gandalf, hat eine spezielle Fähigkeit, beziehungsweise eine Anfangsfähigkeit, aber vor allem auch eine Aufgabe, die erfüllt werden muss. Und in der Regel ist es immer die Aufgabe, erfülle alle Aufgaben der Charaktere, die mitspielen. Und wir haben, glaube ich, bis Kapitel 6 gespielt, also noch relativ am Anfang, aber es hat mich unfassbar angefixt und ich habe richtig Lust, es weiterzuspielen. Und für mich ist es jetzt gerade in der Konstellation, in der wir es spielen, das neue Die Crew. Gar nicht so sehr vom Spielmechanischen her, sondern einfach von diesem Feeling so, ach ja, ach komm, wir brauchen noch einen Absacker, wir spielen einfach noch mal eine Partie. Und du kannst es halt, wenn du es einmal durchgespielt hast, du kannst ja auch später einfach sagen, ja, du spielst nochmal Kapitel 6, weil du einfach besondere Charaktere mit drin haben möchtest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du es schon gespielt, Christian?
Ja, ich habe einige Partien gespielt. Autor, genau, wir haben jetzt ein bisschen vergessen, die dazu zu sagen. Wir machen das jetzt einfach mal wieder so. Brian Bornmüller ist der Autor. Ich muss auch sagen, dass ich die Illustration von dem Spiel sehr, sehr gerne mag. Die Illustrationen sind von Elaine Ryan und Samuel R. Shimota. Deswegen, die möchte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben, weil das hat so diesen, wie ist das, diese Kirchenfenster-Glas-Stil. Also genau. Finde ich ganz toll gemacht. Ich habe bei Brian Bornmüller, dem Autor, ich weiß nicht, was er sonst so gemacht hat. Ich glaube sogar nichts. Aber er hat auf jeden Fall so ein sehr künstlerisches Foto von sich selber auf BoardGameGeek. Das heißt, da sitzt er so denkend, vermutlich im Wald mit einem Herr-der-Ringe-Buch in der Hand. Das fand ich schon ein bisschen witzig. Zum Spiel auch in aller Kürze. Für mich ist es halt ein etwas einsteigerfreundliches Die Crew. Also ich finde, dass es das sehr gut macht, dass dadurch, dass die, im Endeffekt draftest du aus der Mitte ja, wie du schon gesagt hast, diese Charaktere und die Charaktere sind die Missionen. Also wenn ich halt Frodo bin, habe ich halt meine Frodo-Mission und so weiter. Und da kommen neue Charaktere und das sind gleich die Missionen. Und das baut ja alles szenariomäßig aufeinander auf. Und dadurch ist es halt nicht random. Und bei Die Crew ist es halt so, ich mag Die Crew gerne, auch Die Crew, die Tiefsee. Aber du ziehst halt Karten und es kann halt sein, dass die Sachen unlösbar sind. Weil du halt einfach nur Karten ziehst, bis du, keine Ahnung, da sind ja immer so Zahlenwerte drauf. Die für die Schwierigkeit stehen der einzelnen Missionen. Und wenn du dann sagst, okay, ich mache jetzt Schwierigkeit 10, dann ziehst du halt Karten, bis der Gesamtwert von 10 erreicht ist. Also 2x4, 1x2, das sind dann die drei Missionen. Es kann aber sein, dass die in der Kombination unlösbar sind. So, das passiert einfach. Und das finde ich ein bisschen blöd manchmal, weil das halt dann auch da passieren kann, dass du, wenn du Pech hast, 2-3 Mal am Stück Partien spielst, die du eigentlich nicht oder kaum lösen kannst. Der Herr der Ringe, das Stichspiel heißt, glaube ich, nee, der Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel hat dieses Problem nicht, indem es langsam aufbaut. Ich muss aber auch ganz klar sagen, es ist ein hübsch aufbereitetes, relativ teures, kooperatives Stichspiel, was fast 1:1 erstmal die Crew ist. Also wenn man das, jeder, der die Crew gespielt hat, wird danach sagen, okay, gut, das ist ja wie die Crew. Und ich glaube nicht, dass es dann so jeden wirklich hinterm Ofen hervorlockt. Es ist sehr aufwendig produziert. Man hat hier ganz klar noch ein IP-Spiel gewollt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man weitermacht mit den anderen beiden Büchern. Mir haben diese ganzen Charaktere aus den Büchern auch gar nichts gesagt, weil ich die Bücher nicht gelesen habe. Die Story ist belanglos. Du spielst halt diese Kapitel, also die Szenarien, steht halt auf der neuen Karte. Also fast schon Also es wirkt fast schon random. Es ist bestimmt nicht random. Wenn man die Bücher gelesen hat, versteht man das bestimmt alles toll. Aber wenn du die Bücher nicht gelesen hast, dann liest du da so drei Sätze vor und alle denken sich, ja, okay, ist klar, Gartenschlauch, Gemüsebrei. Also teilweise denke ich mir so, okay, das ist, ich kann dem nicht folgen. So. Weil einfach irgendwie random Sätze draufstehen. Und die Bücher sind ja auch sehr langsam, sehr gemütlich, habe ich gehört. Und das merkt man auch in dieser Story, bitte die Anführungszeichen immer merken. Also für mich ist es ein gutes kooperatives Stichspiel, was eigentlich, finde ich, nicht die riesige Autorenleistung hat, dadurch, dass es für mich halt einfach zu nah an die Crew ist. Was es aber gut macht, ist, dass es die Leute an die Hand nimmt, die es spielen, weil es halt diese Missionen gibt. Ja, das würde ich dazu beitragen wollen. Und dann würde ich mich mal auf das nächste Spiel stürzen, in aller Kürze. Und zwar Codenames. Nee, Quatsch. Ich wollte jetzt nicht über Codenames. Ich habe auch viel Codenames-App gespielt, aber nee, da wollen wir jetzt nicht wieder drüber reden. Ich habe schon gemerkt, dass Codenames mir in der App so auch viel Spaß macht, dass es ein gutes Spiel ist. Was man dann halt merkt, ne? Man hat es lange nicht gespielt, weil 1000 neue erschienen sind und dann merkst du, okay, ey, Codenames war auch immer cool. Aber es gibt halt 5 Millionen neue Spiele jedes Jahr und ich komme halt nicht dazu, die älteren Sachen dann noch zu spielen. Nee, worüber ich kurz reden möchte, ist Krakel-Orakel. Das Krakel-Orakel ist ja jetzt auch nominiert zum Spiel des Jahres, worüber ich mich durchaus sehr freue, weil ich gehört habe, dass die Autorengruppe sehr sympathisch sein soll und weil der Top-Verlag das Spiel rausgebracht hat und die, glaube ich, noch nichts haben irgendwo Richtung Spiel des Jahres-Nominierung. Ich habe Krakel-Orakel mir jetzt auch gekauft. Ich habe es zum ersten Mal gespielt, ja, letztens in Frankfurt im Place in gemütlicher Runde. Wir waren eine große Runde, wir waren 7 Leute, glaube ich, waren wir, genau. Das Spiel ist mit 2 bis 8 Personen spielbar. Autorenteam sind die 7 Barzis. Ein wirklich lustiger Name. Und genau, vom Top-Verlag. Und jetzt bin ich gerade mal am Gucken, was wer die Illustration gemacht hat. Jetzt muss man dazu sagen, Illustrationen gibt es nicht so richtig viel, weil die machen wir selber, die Illustrationen. In Krakel-Orakel krakeln wir und dann orakeln wir. Das heißt, wir kriegen ein Tableau. Das sind so gepunktete, gestrichelte Linien, würde man sagen, sehen eher gepunktet aus. Ich pack sie gerade mal vor mir aus, ja. So gestrichelte Linien sind da ganz wild durcheinander auf so einem kleinen Zeichentableau. Dann kriege ich ein Stiftchen dazu und einen Begriff. Und ich ziehe mal einen Begriff. Der Begriff ist Auge. Ja, und dann muss ich halt irgendwie gucken, dass ich ein Auge mit meinem Stift auf mein Tableau zeichne. Ich darf mich aber nur an die gestrichelten Linien halten. Ihr könnt euch vorstellen, dass da keine Augenform nach gestrichelten Linien gemacht ist, sonst wäre das halt zu einfach. Und ich muss halt gucken, welche gestrichelten Linien ich ganz oder teilweise nutze, um irgendwie die Form eines Auges zu machen. Ja, und dann sammeln wir alle Karten ein. Jeder hält seinen Begriff natürlich geheim, zeichnet was. Wir haben 2 Minuten Zeit. Dann sammeln wir alle Begriffe ein und mischen noch ein paar zufällig dazu. Und dann werden die aufgedeckt und dann muss halt reihum immer einer einen Begriff rauswerfen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt noch die Bohrmaschine gezogen und dann gucke ich mir alle Gemälde an von allen Menschen und sage, okay, eine Bohrmaschine ist auf keinen Fall dabei und nehme die Karte raus. Und so machen wir das reihum, bis nur noch so viele Begriffe da sind wie Zeichnungen. Und nach den offiziellen Regeln muss man die gar nicht zuordnen, sondern man muss dann einfach bloß nachher aufklären, was denn die eigene Zeichnung darstellen soll und ob der Begriff noch drin ist. Man muss es aber laut diesen offiziellen Regeln, die ich gestern durchgelesen habe, weil ich habe es erklärt bekommen und ich habe es gestern nochmal gespielt und habe dann gelesen, dass man das gar nicht zuordnen muss, welcher Begriff zu welchem Gemälde gehört. Man kriegt dann Minuspunkte, je nachdem, wie viele Begriffe noch drin sind, zu denen es gar keine Gemälde gibt. Die kommen dann auf einen extra Stapel, das sind die Minuspunkte. Also ein ganz einfaches Spiel mit einem ja einigermaßen bekannten Prinzip, ne, gibt's ja in vielen Iterationen irgendwo zu sagen, ich bekomme einen Begriff und muss den irgendwie darstellen. Sei es jetzt klassischerweise erklären oder Pantomime oder in dem Falle halt zeichnen. Und das Spiel sagt von sich selber, es wäre das Zeichenspiel für alle, die nicht zeichnen können. Das ist, naja, ich will nicht sagen Blödsinn, aber sorry, wenn man das mit Leuten spielt, die zeichnen können, dann sehen die auf diesen wilden gestrichelten Linien ganz tolle Sachen und malen dir ein super Bild da rein. Ich habe nämlich gehört von der lieben Silke aus dem Würfel und Zucker, dass sie es mit Annika Heller, Illustratorin unter anderem bei Deep Print Games gespielt hat und die da einfach richtig krasse Sachen raushaut. Und deswegen wird immer jemand einen Vorteil haben, wenn er gut zeichnen kann. Aber es macht Spaß. Es ist eine Sache, wo die Leute dann lachen. Es gibt einfache und schwere Begriffe. Es gibt auf jeder Karte einen weißen, einen schwarzen Begriff. Und wenn es mir zu einfach war, weil ich habe die Bohrmaschine eingezeichnet und das war zu einfach, zu klar ersichtlich, dann ist auf der gleichen Karte auch noch ein schwarzer Begriff und das ist die Rechnung. So, dann malt mal eine Rechnung. Übrigens darf man natürlich keine Buchstaben und keine Zahlen auf diesem naja, auf diesem Gemälde verewigen, weil sonst wäre es viel zu einfach. Sonst könnte ich einfach draufschreiben, was ich habe. Ja, oder zum Beispiel auf dem, wo Auge drauf war, ist der schwere Begriff steil. Und naja, steil irgendwo einzuzeichnen, ja, vielleicht eine Schräge einfach, aber wer weiß, was da sonst noch kommt in den Begriffen und dann in der Mitte liegen wird, sodass die Leute dann vielleicht, naja, doch auf eine falsche Fährte geführt werden. Also ein ziemlich typisches Spiel des Jahres, hätte ich jetzt gesagt, theoretisch. Ich glaube nicht, dass es gewinnt, weil ich glaube, dass Bombusters der große Favorit ist und weil es halt noch ein Ticken origineller und geiler und spannender ist. Deutlich komplizierter. Wäre aber, finde ich, von der Komplexität und von der Art ein typisches Spiel des Jahres. Das Krakel-Orakel von den sieben Bazis. Was ich zu kritisieren hätte, wäre folgendes. Downtime gegebenenfalls. Also man darf nur 2 Minuten zeichnen, alles fein. Aber dann das Überlegen, also zeichnen gleichzeitig 2 Minuten lang. Wenn ich dann aber in der vollen Runde spiele, 7, 8 Leute, und der Letzte bin, der einen Begriff raushauen muss, dann kann es sein, dass die einzelnen Leute halt ziemlich lange überlegen, welchen Begriff sie denn jetzt raushauen. Und da kommt natürlich in großer Runde eine relativ große Downtime auch drauf. Weil da nehme ich auch nicht teil. Ich darf ja nicht mitreden. Die müssen alleine entscheiden, was sie rausschmeißen. Das wäre für mich ein Kritikpunkt. Ansonsten funktioniert's zu zweit, zu dritt schon. Ich habe es auch mal zu zweit gespielt. Da muss man 2 Begriffe auf seinem Tableau einzeichnen. Und dann werden entsprechend, ne, da hat jeder 2 eingezeichnet und dann kommen noch 4 Karten dazu. Dann mischt man die, liegen 8 Karten in der Mitte. Und von diesen 8 Karten muss dann jeder 2 eliminieren. Joa, da würde ich aber sagen, es ist eigentlich kein Spiel für 2, 3 Personen, sondern es ist für mich ein Spiel für größere Gruppen, also für vielleicht, joa, ne, 4, 5, 6 Leute. Bei 7, 8 weiß ich dann schon wieder nicht, ob mir die Downtime nicht zu groß ist. Ansonsten funktioniert wunderbar, hat mir Spaß gemacht. Chris, magst du Krakel-Orakel?
Ich habe es ja auch in der illustren Runde nach dem Event in Frankfurt gespielt und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich verstehe deine Kritikpunkte. Ich möchte da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich weiß auch nicht, ob es gewinnt. Ich glaube auch, dass es Bombusters wird, aber ich mag's. Ich find's cool. Ich mag auch Subtext sehr, sehr gerne. Das spielen wir immer mal wieder, wenn wir irgendwie Leute dabei haben, die einfach nur so ein bisschen was, halt so Partyspiele für Silvester oder so suchen, da ist sowas halt super. Und ich hatte sofort, also wirklich instant, als wir das gespielt haben, die Eingebung, das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk für Julie, also für unsere Illustratorin, die unser wunderschönes Logo gemacht hat. Die liebt Subtext auch, ist halt Illustratorin, dementsprechend wird sie da auch von profitieren. Aber das ist halt, ich glaube, das Spiel für Leute, die nicht zeichnen können oder nicht zeichnen wollen, es funktioniert trotzdem. Weil du hast halt dort, du bist natürlich gefordert mit deiner Kreativität aus den Linien, die da wir zusammengestellt sind, was zu machen. Aber jedem ist halt eigentlich bewusst, dass das abstrakt sein könnte, dass das nicht richtig passt. Gutes Beispiel, wir hatten die Situation, ich musste, glaube ich, Reichtum oder so darstellen und habe so ganz viele. Konsum. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall irgendwas, was mit Geld zu tun hatte. Und ich habe dann versucht, eine Hand zu zeichnen. Und alle waren so, hä, was soll denn das sein? Also, du erkennst dann die Hand nicht, weil es aussieht wie ein Ingwerstück. Also, es ist halt dann auch wieder witzig am Tisch. Und ich glaube, das funktioniert in sehr vielen Gruppenkonstellationen. Zu zweit kann ich es mir auch nicht so gut vorstellen. Aber dafür ist es halt auch nicht gemacht. Und das ist auch nicht die Zielgruppe, mit der ich damit ins Café gehen würde und sagen würde, so, ich würde euch gerne Krakel-Orakel zeigen, wenn ihr zu zweit da sitzt. Sondern es ist eindeutig was für eine Lustrunde, die eventuell dann auch das ein oder andere Bierchen dazu zischt. Und dafür ist es perfekt. Super für Familienabende. Würde ich immer wieder spielen. Also
auf jeden Fall, ja. Oder auch, ich kann es mir gut vorstellen, in so, was weiß ich denn, Junggesellenabschied oder irgendwie sowas. Also auch so, oder so irgendwie Freunde in ihren 20er, 30ern, whatever. Kann natürlich jedes Alter sein, aber die dann halt irgendwelche Geschlechtsteile natürlich vielleicht noch irgendwie halt um die Ecke, ne, guckst doch das. Oder vielleicht so Insider oder so. Oder das sieht aus wie das und das. Und so kann ich mir vorstellen, dass das schnell eine richtig lustige Runde ist, weil ich halt weiß, dass bei solchen Zeichenspielen schnell irgendwie so ein bisschen versautere Dinge rauskommen. Ich muss auch noch das Cover loben. Ich finde das Cover total, da sieht man auch so gepunktete, gestrichelte Linien und dann hat da halt die Grafikerin hat dann da so eine, ja, keine Ahnung, so eine Figur, die so ein bisschen tanzt und lacht und so eingezeichnet. Ich finde, es sieht auch irgendwie sympathisch aus und ja, es ist ein rundum gelungenes Partyspiel, denke ich, ja.
Also wenn uns die Autoren gerade zuhören sollten oder später von diesem Podcast erfahren, eine Ü18-Version ist, glaube ich, für solche Junggesellenabschiede. Christian atmet jetzt schwer aus. Ich finde das auch immer ganz, ganz schlimm. Das braucht man eigentlich auch nicht. Aber du hast schon recht. Also du kannst aus allem irgendwas machen. Aber ich glaube, da steckt eventuell auch einfach sehr viel Geld drin.
Aber die Frage wäre ja, was man für neue Versionen machen sollte. Also neue Begriffe wäre das Übliche, was es auch bei Just One oder so gibt. Ein Pack mit neuen Begriffen oder ein paar neue Tableaus, wo du, die vielleicht auch schwieriger sind, wo weniger gestrichelte Linien drauf sind, damit es halt schwieriger ist, da wirklich was zu zeichnen oder so. Aber ich wüsste gar nicht, wie du eine andere, ja gut, die Begriffe natürlich, klar.
Genau.
Kannst du halt natürlich den Begriff Vagina oder so machen oder so natürlich, ja. Das kann man ja auch quasi selber machen, aber die Leute kaufen es auch gern, das stimmt. Vielleicht gibt es bald eine Ü18-Version, wo dann einfach alle Geschlechtsteile, Busen oder so, sind dann alle mit als Begriffe drin. Kannst du dir theoretisch auch selber schreiben.
Das sind, glaube ich, nicht so viele Karten dann.
Nee, also ist richtig. Aber Pipi Kaka geht noch immer so, ne?
Ja.
Und dann hört's auch schnell auf. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bleibt's auch bei der einen Version. Keine Ahnung. Chris, hast du noch ein anderes Spiel mitgebracht?
Ja, warte kurz, aber vielleicht noch Diktatoren oder politisch Inkorrektes. So,
das oh, stimmt.
Zieht ja auch immer gut.
Stimmt, so What Do You Meme-Zeug im Endeffekt.
Genau, richtig. Nee, genau. Also wir wünschen auf jeden Fall dem Top-Verlag und den Autoren alles Gute für die Zukunft.
Ja, sowieso. Also das klingt so ein bisschen, als würden wir irgendwie den Abgesang auf sie machen. Das erinnert mich daran, als ich zum ersten Mal die Großeltern meiner Freundin getroffen habe und zum Abschied der Großvater gesagt hat, er wünscht mir alles Gute für die Zukunft. Das klang irgendwie nach Abschied.
Ja, sowas kenne ich auch. Sehr schön.
So, hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Ich habe ganz frisch, letzte Woche kam es bei mir an und habe es direkt auf den Tisch gebracht. Ich würde gerne über The Anarchy sprechen. The Anarchy ist der geistige und auch spielerische Nachfolger von Hadrians Wall, was ja, glaube ich, 2018 schon rauskam oder 19. Kann ich, also schlag mich, wenn ich da falsch liege, aber so in dem Zeitraum, glaube ich. Und ist auch wieder von Autor Bobby Hill und Arzt Sam Phillips, ist jetzt bei Garfield Games erschienen und wird wahrscheinlich, es ist jetzt nur eine Prognose, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei Schwerkraft rauskommen wird im Deutschen, weil die bislang alle Garfield Games gemacht haben. Und ja, es ist das weiterentwickelte Hadrians Wall. Vielleicht kurz zur Einordnung, Hadrians Wall und The Anarchy sind Flip and Rights eigentlich. Im Grunde geht es darum, dass man so eine riesengroße, so zwei quadratische Blätter vor sich hat mit ganz, ganz vielen Optionen, wo man Sachen eintragen kann. Und du kriegst am Anfang keine Karte, die aufgedeckt wird, sondern du kriegst eine Karte, die dir sagt, welche Ressourcen du für diese Runde zur Verfügung hast. Und zwar sind das in der Regel Menschen in verschiedenen Farben. Das sind dann Bauarbeiter, Klostermitarbeiter, ja, sowas halt. Ich kann leider gerade die deutsche Übersetzung der einzelnen Charaktere nicht. Und dann darfst du, und das machen halt alle Spieler gleichzeitig, darf man jetzt wild die Sachen irgendwo einsetzen, irgendwo was abstreichen, dann wieder Boni bekommen, also so sehr belohnendes Flip and Write oder Roll and Write. Es gibt zwar keine Würfel, aber es ist halt vom Prinzip her dasselbe. Und jetzt kommt das, was es so besonders macht. Das ist nämlich alles sehr solitär. Aber dann gibt es immer eine Situation, die sich alle Spieler stellen müssen. Und zwar ist das bei Hadrians Wall, ist es der Angriff der Kelten oder Pikten, die quasi versuchen, den Hadrians Wall einzurennen. Und man muss dann halt auf jeder Seite, also sie können von drei Seiten kommen, muss man halt entsprechend in sein Heer investiert haben, dass man da so Kreuze machen darf. Und dann wird einfach geguckt, bist du stark genug? Und The Anarchy hat das jetzt nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, nämlich du hast so ein kleines viereckiges Plättchen, auf dem du deine Burg baust. Und zwar bestehend aus so farbigen, also grauen und blauen Würfeln, Quadern und Zylindern. Und die haben an sich immer eine Stärke. Das heißt, wenn du sie als erstes baust, hast du eine Stärke 1. Das heißt, wenn jetzt ein Angriff von vorne kommt, kannst du einen 1er Angriff abwehren. Je nachdem, in welcher Runde der Angriff kommt, also es kommt jede Runde einen Angriff, sind die Angriffe unterschiedlich stark und man hat sogenannte Angriffskarten vor sich liegen. Das heißt, am Anfang der Runde weißt du schon bei manchen Sachen, was kommt. Also mit was greifen sie an und nach welchen Regeln greifen sie an. Zum Beispiel, wenn sie mit Ballisten angreifen, die Angreifer, dann weißt du, dass sie immer von zwei gegenüberliegenden Seiten deine Burg angreifen werden und die eine Seite stärker ist als die andere. Also was die Kampfstärke angeht. Und dann heißt es halt, Soldaten dahinsetzen, die Mauern irgendwie gleichzeitig aufzubauen, aber halt auch nicht die Zivilbevölkerung zu vergessen und zu schauen, ob man den Angriff abwehren kann oder nicht. Wenn man ihn nicht abwehren kann, dann bekommt man dafür Minuspunkte oder quasi so gebrochene Herzen, die am Ende Minuspunkte sein können. Und umso mehr du davon hast, umso mehr Minuspunkte bekommst du. Gleichzeitig gibt es aber massig Möglichkeiten, die auch wieder zu füllen, also quasi das Herz wieder auszugleichen, dass du halt am Ende keine Minuspunkte bekommst. Ja, Komplexität laut BGG 4,07. Das heißt, es ist schon, ich würde sagen, Expertenspiel. Und so fühlt es sich auch an. Es ist der geistige Nachfolger und auch der mechanische Nachfolger von Hadrians Wall. Es ist deutlich komplexer nochmal mit den Entscheidungen, die du fällst, um auf Leisten vorzugehen. Aber ich liebe Hadrians Wall. Es ist eins meiner absoluten Lieblings-Flip-and-Ride- oder Füllspiele, nenne ich sie jetzt mal. Und The Anarchy hat das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben. Hast du schon von The Anarchy gehört, beziehungsweise es vielleicht sogar schon gesehen oder gespielt?
Ja, ich kann da nicht so wirklich viel dazu beitragen. Also ich habe mir das Spiel jetzt auch nochmal nebenbei auf Boardgame Geek angeguckt. Ich kannte es schon. Also ja, es ist dadurch, dass es ein Spiel von Garfield Games ist, ist es ein Spiel, was ich auf jeden Fall schon mal mitbekommen habe. Ich habe es leider nicht gespielt. Ich hätte dich gefragt, ob das Weight, also das 4,07 von 5 Rating, was die Komplexität angeht, für dich auch wirklich sich so anfühlt. Jetzt hast du das ja schon bejaht. Und ich hätte auch richtig Bock, mal zu spielen. Allein, wenn ich mir diesen Spielaufbau angucke, bin ich schon ein bisschen hooked. Und ich finde auch ehrlich gesagt die Grafik ganz hübsch soweit. Also beim Cover war ich erstmal so ein bisschen skeptisch. Aber doch, wenn ich mir das Spiel weiter angucke, ja, bin ich sehr interessiert. Kann ich aber nicht wirklich was dazu beitragen, weshalb ich zu meinem letzten Spiel des Tages übergehen würde. Und zwar habe ich ein großartiges Spiel gespielt, das, wo ich nicht wusste, dass es existiert vorher. Ja, wir hatten eingeladen und die Leute wussten nicht, dass ich ein, zwei Spiele zu Hause habe und dachten sich, hey, ich bringe mein Lieblingsspiel mit. Und zwar habe ich von Steve Jackson Games, ich nehme an, dass Steve Jackson das auch selber designt hat, habe ich das großartige Spiel Zombie Dice Deluxe gespielt. Ja, Untertitel Eat Brains, Don't Get Shotgunned. Also ich kann euch sagen, mein Brain wurde total geeatet von diesem Spiel. Ich fand's nämlich grauenhaft. Es ist eine Kniffel-Variante, die du ab zwei Leuten spielen kannst. Das heißt im Endeffekt, wenn du die Würfel rumgibst, so kannst du mit 1000 Leuten spielen. Wir haben dieses Spiel zu siebt gespielt. Du ziehst aus einem Beutel bunte Würfelchen, 3 Stück, würfelst die, sammelst Gehirne und dann ist es halt so Push-Your-Luck-mäßig. Es gibt auch so eine Explosion, das ist dann halt die Shotgun, die dich getroffen hat oder so, weil ich bin ja ein Zombie und dann habe ich ein bisschen die Shotgun getroffen. Und wenn ich 3 Würfel vor mir liegen habe, wo die Shotgun, das Shotgun-Symbol drauf ist, dann kriege ich halt gar keine Punkte. Also Push-Your-Luck, dann zu sagen, ich nehme jetzt nochmal 3 Würfel aus dem Beutel, ich habe nur 2 Shotgun-Symbole, ich nehme nochmal 3 Würfel raus, würfel die und wenn dann das dritte Shotgun-Symbol kommt, dann kriege ich halt gar keine Punkte. Wenn es aber nicht kommt, habe ich vielleicht mehr Gehirne gewürfelt und dann habe ich mehr Punkte. Und wer zuerst 13 Gehirne gewürfelt und gesichert hat, dann auch 13 Punkte, ich glaube es waren 13, der hat gewonnen. Dann wird nur noch die Runde zu Ende gespielt. Ja, fürchterlich natürlich. Also ist eine Kniffel-Variante. Die Custom Dice, vielleicht mag noch jemand die Custom Dice, da sind Gehirne drauf und Explosionen und Fußabdrücke. Ja, ich habe sehr gelitten. Es war furchtbar langweilig. Wenn du das Ganze zu siebt spielst, wartest du halt 100 Jahre, bis wieder jemand 3 Würfel aus dem Beutel gezogen hat. Die würfelt, 2 Gehirne und eine Explosion, ein Shotgun-Symbol ich nehme mir mal noch 3 Würfel raus und mache weiter und alle so, oh, spannend, erzähl mir mehr. Ja, und dann war es irgendwann vorbei und ich glaube, alle waren froh und ja, es tat mir ein bisschen leid um die, die es mitgebracht hat, weil die, für die war das natürlich halt einfach, ne, voll das geile Spiel, weil sie halt nichts kennt. Chris, kennst du Zombie Dice Deluxe? Gibt's übrigens auch bei Amazon zu kaufen.
Als du den Titel genannt hast, war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich es nicht doch kenne. Und dann ist es mir aber eingefallen, ich hatte nämlich auch genau so einen Freundeskreis. Ein Freundeskreis, bei dem Munchkin gespielt worden ist, Piraten kapern, was auch eine Art von Kniffel ist. Also du darfst halt nicht zu viele Totenköpfe würfeln. Und halt auch Zombie Dice. Und ich habe mich bei Zombie Dice immer gewehrt mitzuspielen, weil, ja, ich glaube, da sind wir beide schon relativ gleich, was das Interesse angeht. Eine Kniffelvariante mit Zombies brauche ich jetzt persönlich nicht. Und mir tut sowas auch immer leid, wenn ich dann Leute habe, die das mitbringen und dann halt denken so, wow, das ist so ein cooles Spiel. Oder wenn dann vorgeschlagen wird, lass uns doch Munchkin spielen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche immer den Leuten irgendwie zu sagen so, ja, ich habe halt auch was mitgebracht oder ich habe hier auch was, wollen wir, also ich könnte auch was anderes vorschlagen, weil ganz oft bei meinen Leuten oder bei meinen Freunden dann irgendwann kommt so, ach ja, ja, wir würden ja gern was Neues lernen. Und dann hast du halt als Spieleerklärer, als Spielekenner immer volle, ja, so die, meine Güte, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten gerade, hast du halt die volle Kontrolle darüber, was gespielt werden könnte. Und dann kannst du natürlich auch was anderes vorschlagen. Aber das war bei euch gar nicht so.
Ja, also ich muss auch sagen, ich muss kurz einwerfen, bei diesem Spiel steht bei Boardgame Geek unter Awards and Honors 2010 Golden Geek Best Party Board Game Nominee, 2010 Origins Awards Best Family Party or Children's Game Nominee und übrigens auch 2010 Origins Awards Best Family Party or Children's Game Winner. Ja, also, ja, kauft's euch alle. Es ist super. Nee, also, ist keine Ahnung, vielleicht war es 2010 auch, ja, der heiße Scheiß und du hast damals halt was verpasst, als du dich geweigert hast, das mitzuspielen. Nee, aus heutiger Sicht, genau, ist halt eine Kniffelvariante. Ich keine Ahnung, ich ziehe da keinen Spaß draus, aber es war auch kein komplett ernst gemeintes Review natürlich jetzt. Im Endeffekt ein Spiel, was du sicherlich nach einer Partie bewerten kannst, weil ich meine, es gibt halt keinen. Ja, es ist ja nicht besonders, es passiert ja nicht besonders viel. Ganzes Spiel habe ich euch schon erklärt, aber ja, ne, falls ihr gerade auf Amazon seid und dachtet, oh ja, guck mal hier, Zombie Dice Deluxe, nur 23,99, würde ich eine kurze Warnung aussprechen. Chris, hast du noch irgendwas oder sind wir dann durch für heute?
Ich wollte noch kurz auf das, was du gerade gesagt hast, eingehen. Also erstmal klingt das 23 Euro sehr viel, aber schon, ne? Sind halt Custom Dice drin. Aber ich möchte mal kurz über diese Form dieser Packung reden. Das ist ja so ein Zylinder mit so einem Plastikdeckel, so wie man früher Federbälle beim Badminton transportiert hat oder transportiert heutzutage noch. Wir müssen mal irgendwann über weirde Verpackungskonzepte im Brettspielbereich reden. Also gern dann auch mit jemandem, der Ahnung davon hat, aber das ist mir ein Anliegen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so eine Packung, nee. Also, die möchte ich auch nicht in den Schrank stellen.
Erstmal muss ich sagen, dass das Zombie Dice Deluxe hat eine recht normale Schachtel. Das ist nur die Standardversion, die diesen komischen, ne, keine Ahnung, wenn ihr den Hirtenkäse von Gazi kauft im Supermarkt, ungefähr so sieht's aus. Oder richtig so eine Badminton-Ball-Verpackung, Tennisball. Also ich kann, was ich ganz klar sagen kann, für den Handel ist das in der Regel die Hölle so, weil du kannst das Zeug halt nicht vernünftig stapeln, weil es halt keine, naja, flache Schachtel ist. Im Endeffekt will der Handel sowas nicht haben. Und auch für die Logistik ist es kacke. Und ich glaube, damit ist das Thema auch mehr oder weniger gegessen, weil ich glaube, dass die entscheiden, so eine Verpackung zu machen, die wollen halt vielleicht einfach eine Packung, die auffällt. Ja, irgendwas Besonderes, damit es nicht einfach wieder so eine, naja, rechteckige Schachtel ist oder so. Aber alle anderen finden es, glaube ich, doof. Ich meine, wenn du nur 1 oder 3 oder 5 Spiele hast, ist es vielleicht egal. Aber stell dir mal vor, alle deine Spiele hätten so eine komische Verpackung. Das wäre ja der Horror, oder?
Ja, wir haben uns da letztens im Café drüber unterhalten, weil ein neues Spiel ankam und wir uns dachten so, warum hat es diese Form? Und zwar ist es von Denkriesen Kuddelbuddel. Das ist eine Flasche.
Ah ja.
Das ist Eine Plastikflasche mit einem Korken.
Okay. Also witzige Idee erstmal. Das ist natürlich, wie gesagt, für den Handel und für den Sammler schon die Hölle.
Ja, aber fürs Café auch.
Nee, ist richtig. Für alle, die viele Spiele aus irgendeinem Grund haben, ist das die Hölle. Ich gucke mir die Flasche gerade an, Kuddelbuddel. Ja, ist eine Flasche und drumherum ist noch so ein bisschen Karton, aber oben guckt die Flasche raus. Ja, ist ja furchtbar, kannst ja gar nicht stapeln, wenn du die im Regal hast oder so.
Nee.
Ich bin gespannt, weil das ist wahrscheinlich was wir bei Spieletastisch auch bald reinkriegen und dann irgendwo ins Regal stellen müssen und hoffen, dass nicht alles zusammenkracht. Okay, aber die Flasche scheint quasi auch, man tut die Würfel in die Flasche und schüttelt dann.
Richtig, und dann ist es ein Wortspiel.
Ich glaube, es wird schon gut ankommen bei Leuten, die wenig spielen.
Ja, vor allem, wenn es halt bei Thalia oder so steht. Das nimmst du halt mit, sieht halt spannend aus. Ich verstehe auch komplett den Unique, also quasi den Grund, warum man solche Verpackungen wählt, aber ja. Schwierig.
Ja, finde ich auch, aber ja, ist also erstmal so, denkt man natürlich irgendwie originell witzig. Steht auch spannendes und cooles Design, steht auch auf deren Webseite.
Ja, ich lese es gerade auch.
Ja, lustig. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Machen wir einen Deckel drauf.
Würde ich sagen.
Und gehen Codenames spielen. Übrigens, wir haben auch schon gegeneinander gespielt. Und ich habe dir Tipps gegeben und wir haben seitdem nie wieder gegeneinander gespielt. Ich glaube, du hast mir einen Daumen nach unten gegeben. Kann das sein?
Ich gebe gar keinen Daumen nach unten.
Okay. Ich dachte schon, weil ich hätte mich jetzt verteidigt. Die Tipps waren grandios und du warst einfach zu doof, sie zu verstehen.
Ja, okay. Wir schicken uns nachher mal Freundschaftsanfragen.
Ja, machen wir, damit du nicht, dass du doch einen Daumen nach unten gegeben hast. Nee, genau, machen wir. Ja, ich bin auch langsam wieder so ein bisschen abgekühlt, aber es liegt auch daran, dass ich halt immer in meiner freien Zeit schon viel gespielt habe. Also keine Ahnung, an der Supermarktkasse oder wenn man mal nachts nicht schlafen kann oder so. Und ja. Dann bin ich schon ordentlich im Level aufgestiegen in der Codenames-App. Aber ich glaube, ich bin schon wieder so ein bisschen abgekühlt. Das ist dann immer so ein kurzfristiger Hype. Aber ich kann es mir echt vorstellen, so nebenbei ein bisschen mal hier und da eine Runde Codenames, die man dann eben auch alleine spielen kann. Ansonsten brauchst du ja schon immer eine Gruppe, die auch Lust auf Wortassoziationsspiele hast. Ja, da kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich glaube, es kostet, wir haben die App geschenkt bekommen. Also Vorsicht, Rezensionsexemplar quasi. Die kostet 4,99 € im Play Store und ich glaube 5,99 € im hier Apple Store. Das heißt von daher, ne, wenn ihr da Bock drauf habt, es mal auszuprobieren, kann ich nur empfehlen. Guti, ja. Machen wir Deckel drauf, würde ich sagen, Chris, oder?
Gerne.
Gut, dann danke, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge, wo wir zu zweit ein bisschen über Spiele geredet haben. Wir werden demnächst wieder schöne Interviews haben. Das habe ich ja schon wieder angekündigt. Das habe ich schon 50 Mal angekündigt. Und jetzt kommt das Queen Games Interview demnächst sicherlich auch mal. Wir werden auch Interviews mit Feuerland-Spiele haben, mit Abacus-Spiele, mit der lieben Sonja Domke von Brettspielpoesie.de und nicht zu vergessen natürlich den Bretterwissern. Und mit anderen, die ich bestimmt vergessen habe. Genau, stimmt, wir haben noch mit Nerdstar TV gesprochen. Das heißt, die den Stream machen unter anderem für die Spiel in Essen. Genau, da werdet ihr wahrscheinlich ein Interview mit uns beiden und dem Daniel von Nerdstar TV. Das ist der kleine, flippige, aktive aus dem Spiel Essen Livestream, den es dann immer gibt von der Messe. Werdet ihr wahrscheinlich hören können. Und Heidelberg Games auf jeden Fall noch. Bei Heidelberg Games hat man sich auch bereit erklärt. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, auf welches Thema wir genau eingehen und entsprechend mit wem von Heidelberg Games wir dann sprechen werden. Das steht aber noch in den Sternen. Das wird in den nächsten Monaten dann erst passieren, weil so viel auf einmal kriege ich nicht hin. Aber ja, freut euch. Es werden, denke ich, viele coole neue Interviews kommen. So, und dann, ja, nochmal danke, dass ihr zugehört habt. Nochmal vielen Dank an Heidelberg Games, die uns, ohne uns so richtig gut zu kennen natürlich, zu dem Event 10 Jahre Codenames eingeladen haben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Chris, mach's gut. Wir sprechen uns.
Macht's gut.